Die Lüge vom Sparen fürs Eigenheim. Servus, hier ist der Andi und heute geht's in dieser Folge von deinem Finanzpodcast Lohn ist da, was jetzt? Darum, weshalb das Sparen fürs Eigenheim eine Lüge der Finanzindustrie ist und warum Mieten oft die bessere Wahl ist und eben kein Geld zum Fenster rausschmeißen. Ich will heute darüber sprechen, warum ja, denn die Finanzindustrie und die Banken immer und immer wieder erzählen, dass es ja das eine Ziel im Leben ist, ein Eigenheim zu besitzen. Das musst du unbedingt machen und musst du unbedingt schaffen. Und wenn du das nicht geschafft hast, dann bist du sowieso ein Versager in der Gesellschaft. Und das ist ja auch das Beste, was du machen kannst, dann auch für deine Altersvorsorge und für deine Rente. Und das wird ja auch alles immer mehr wert. Und die Immobilie, die steigt ja nur und ist auch finanziell das Beste und Sicherste, was du machen kannst, damit du auch wirklich reich wirst. Aber leider sieht die Wahrheit oft ganz anders aus. Und ich will da heute eben ein bisschen genauer hinschauen, den Finger hier mal ein bisschen in die Wunde legen, warum eben das Sparen fürs Eigenheim nicht die goldene Lösung ist, wie es dir oft verkauft wird, und warum Mieten in vielen Fällen eine bessere, flexiblere und langfristig sogar klügere Wahl sein kann. Zuerst möchte ich mal über die hohen Kosten von einem Eigenheim sprechen. Ich nenne das hier auch oft den Zinseswahn. Stell dir vor, du willst dir eine Wohnung kaufen für, sagen wir, 300.000 Euro. Und sagen wir, du nimmst dafür, für diese 300.000 Euro, jetzt ein Darlehen, also eine Hypothek auf. Ich rechne jetzt mal mit 4% Zinsen, aktuell absolut realistisch, sogar eher noch am unteren Spektrum, könnte hier sogar zurzeit, je nachdem, 5-6% nehmen. Sagen wir mal, du machst das Ganze über 30 Jahre und möchtest so eine gleichbleibende monatliche Zahlung. Dann würde diese Zahlung ungefähr 1450 Euro im Monat betragen. Also sprich, du zahlst über 30 Jahre lang jeden Monat 1450 Euro. Dann hast du diese 300.000 Euro plus die Zinsen nach 30 Jahren abbezahlt. Also nach 30 Jahren wärst du dann quasi schuldenfrei. Jetzt hast du aber in diesen 30 Jahren keine 300.000 Euro an die Bank gezahlt, die du dir geliehen hast für die Wohnung oder das Haus. Nee, du hast da auch noch Zinsen drauf bezahlt. Und jetzt schätz mal, wie viel Zinsen zahlst du auf 300.000 Euro über 30 Jahre bei 4% Zinsen? Hast du irgendeine Zahl im Kopf, was du so schätzt? Vielleicht 50.000, vielleicht 20.000, 80.000, 100.000? Nee, es sind 215.000 Euro, die du nur an Zinsen bezahlst. Das heißt, du zahlst dafür, dass du dir 300.000 Euro von der Bank leihst, über 30 Jahre lang 515.000 Euro zurück. Dieses Haus oder diese Wohnung, die du da kaufst, für 300.000 Euro, hat dich also nicht 300.000 Euro gekostet, sondern 515.000 Euro. Und das ist wirklich das, was ich meine mit diesem Zinseswahn. Das haben die Leute nie auf dem Schirm. Da habe ich auch noch nie jemandem was davon sagen hören. Es sagen immer alle, oh, meine Wohnung, mein Haus, das hat mich mal 300.000 oder 400.000 oder was auch immer gekostet und heute ist es x Euro wert, sagen wir dann, vielleicht wenn du 300.000 gezahlt hast, heute ist es 500.000 wert und ich denke mir dann jedes Mal, ja, und was hast du für Zinsen gezahlt? Oft blöd sogar mehr, das heißt, du hast sogar Verlust gemacht. Wie ich jetzt aber schon gesagt habe, sind die Zinsen von so einer Hypothek nur die Spitze des Eisbergs. Weil wenn du so ein Eigenheim kaufst, dann kommen auch noch viele weitere laufende Kosten dazu. Der klassische Fall: Du kaufst dir ein Haus und dann zahlst du ja nicht nur die Hypothekenrate, sondern du musst ja dieses Haus auch versichern. Du brauchst Instandhaltungsrücklagen, weil du bist ja jetzt dafür verantwortlich, dass dieses Haus in Schuss bleibt. Wenn irgendwas kaputt geht, wenn Wasser in den Keller läuft, wenn irgendwie ein Dachziegel runterfällt, wenn irgendwas ist, musst du das bezahlen und reparieren. Und dafür musst du ja Rücklagen bilden, weil wenn irgendwas kommt, die Heizung geht kaputt oder keine Ahnung, dann brauchst du auf einen Schlag 20.000 bis 50.000 Euro. Und dafür musst du Rücklagen gebildet haben. Oder du kannst natürlich wieder ein neues Darlehen aufnehmen mit 4, 5, 6% Zinsen. Wenn du überhaupt noch eins bekommst, weil manche Banken geben dir dann vielleicht mit, wenn du mal nach 30 Jahren was renovieren willst und du bist dann vielleicht 60, 65, geben dir vielleicht gar kein Darlehen mehr. Ja? Also, das heißt, du brauchst da was auf der Seite. Dazu kommt dann auch noch, dass du ja auch Steuern zahlen darfst während der ganzen Zeit. Die Grundsteuer und außerdem die ganzen Nebenkosten, die da ja auch noch anfallen. Wenn du zur Miete wohnst, dann hast du diese ganzen Kosten nicht noch zusätzlich zu deiner Miete. Du zahlst einfach deine Miete, die steigt zwar vielleicht regelmäßig, ja, ist aber auch planbar, aber du musst dir keine Gedanken über irgendwelche hohen unvorhergesehenen Reparaturen oder die Versicherung oder sowas machen. Ganz im Gegenteil, du kannst sogar alle paar Jahre zu deinem Vermieter gehen und sagen, hey, ich möchte mal hier neue Steckdosen, ich möchte neue Lichtschalter, ich möchte neue Fußbodenleisten, irgendwie sowas. Das ist dann auch dein Recht. Und der Vermieter, der hat dafür Instandhaltungsrücklagen zu bilden und muss dann das auch, alles natürlich in einem gewissen realistischen Rahmen, ja, muss dann das aber auch umsetzen. Und jetzt nehmen wir mal nochmal dieses Beispiel. Sagen wir, du kaufst dir für 300.000 Euro eine Wohnung. Und jetzt bin ich mal gnädig, ich rechne jetzt mal nur mit einem Zinssatz von 2%. Kriegst du zurzeit wahrscheinlich nirgendwo, aber 2% bin ich mal gnädig. Ich könnte ja auch mit 4, 5, 6% rechnen. Und jetzt sagen wir mal, du hast dann eine Hypothek, nicht von, wie vorhin, 1.400 Euro, sondern 1.200 Euro im Monat. Jetzt kommen diese Kosten auf den Eigentümer zu, klar, 1.200 Euro. Jetzt braucht er aber noch zusätzlich Geld jeden Monat, weil er muss ja die Versicherung zahlen, die Steuer und hat auch noch die Instandhaltungsrücklagen, die er bilden muss, falls mal was kaputt geht oder so. Dafür setze ich jetzt auch mal konservativ gerechnet 200 Euro im Monat an. Jetzt haben wir also monatlich 1.400 Euro, die der Eigenheimbesitzer im Monat bezahlen muss. Und jetzt stellen wir uns vor, dass jemand eine vergleichbare Wohnung mietet. Und die Miete dafür beträgt nur 960 Euro. Das ist nämlich auch das. Es wird niemals so sein, dass die Hypothekenrate genauso hoch ist wie die Miete. Und selbst wenn, dann hat derjenige, der da die Hypothekenrate zahlt, immer noch die Nebenkosten, die Instandhaltungsrücklage und sowas. Also Mieten ist erstmal im Monat dann immer günstiger, als die Wohnung zu kaufen. Und jetzt beträgt in dem Beispiel die Differenz zwischen Miete und den Gesamtkosten des Eigentümers im Monat 440 Euro. Und den Betrag, den kann der Mieter ja jetzt auch monatlich investieren. Zum Beispiel in den breit gestreuten ETF mit einer durchschnittlichen Rendite von, komm, sagen wir auch konservativ, 7%. Und wenn der Mieter das macht, über, sagen wir, nur 25 Jahre, diese 440 Euro monatlich in diesen ETF einzahlt, dann hat er am Ende ein Vermögen von über 360.000 Euro. Und das ist jetzt schon mal mehr als 60.000 Euro mehr im Vergleich zu dem Wert von dem Eigenheim. Und das ohne diese ganzen zusätzlichen Belastungen für Instandhaltung, Versicherung, ohne dass da noch irgendwie was dazukommen kann und ohne die Unsicherheit auch von diesen Reparaturen und die Bindung vor allem durch eine langjährige Hypothek, die sich der Eigenheimbesitzer ja auch an den Fuß kettet. Und das alles, das sagte die Bank beim Abschluss leider nicht, wenn du so eine Hypothek bei ihnen aufnimmst. Jetzt war das aber auch noch nicht alles. So ein Eigenheim, das ist dann vielleicht nach 30 Jahren abbezahlt. Und dann, das ist das, was ja alle propagieren, dann lebst du endlich mietfrei. Aber dann kommt ja das Ganze auch in die nächste Runde. Du musst ja sehr wahrscheinlich Renovierungen durchführen. Und ja, brauchst vielleicht eine neue Heizung, neues Dach, neue Fenster, was weiß ich, je nachdem, was der Politik halt auch gerade wieder so einfällt, an Dämmung und an neue Heizung, ein neues Heizungsgesetz und was auch immer. Und ja, die Wertsteigerung vom Haus, die ist auch oft geringer, als viele glauben. Da habe ich dann auch gleich noch ein kleines Rechenbeispiel für dich. Und eben, wie ich schon gesagt habe, viele Leute vergleichen oft nur den Kauf und den Verkaufspreis von ihrem Haus. Aber sie vergessen dabei, die Zinsen mit zu berücksichtigen, die Kosten für die Instandhaltung, für die Steuern, was sie alles in diese Immobilie reingesteckt haben. Und real betrachtet verlieren damit viele sogar Geld, wenn man das alles mit einbezieht. Während der Mieter von einer klaren Planbarkeit und Flexibilität profitiert und er oder sie das Geld auch so anlegen kann, eben am Aktien- oder Kapitalmarkt zum Beispiel, ohne dass sich der Mieter um die Immobilie kümmern muss. Er bindet sich nicht und auch nicht sein Kapital an Eigenheim, sondern er sorgt dafür, dass er eben anderweitig sich ein Vermögen aufbaut. Und für die meisten Menschen kann das viel sinnvoller sein, eben die Differenz zwischen Hypothek und Miete, das musst du natürlich auch wirklich machen, ja, aber das kann eben sinnvoll sein, diese Differenz zu investieren und so halt langfristig vom Wachstum, vom Kapitalmarkt zu profitieren. Jetzt habe ich ja schon gesagt, so ein Eigenheim kostet nicht nur die Hypothek, sondern eben auch Versicherung, Instandhaltungsrücklage, Grundsteuer und viele andere laufende Kosten, die da so dazukommen können. So eine typische Gebäudeversicherung zum Beispiel, die kostet gut und gern mal 300 Euro pro Jahr. Eine Haftpflichtversicherung, nochmal weitere 100 Euro pro Jahr. Dazu kommen dann auch nochmal Rücklagen für Instandhaltung und Reparaturen. Da kannst du in der Regel so mit 2% des Kaufpreises pro Jahr rechnen. Und bei einem 300.000 Euro Haus, da wären das jetzt mal gut und gern 6.000 Euro. Nur für Reparatur und Erhalt. Das heißt, dass die monatlichen Kosten für das Eigenheim auch leicht mal bei 1.000 bis vielleicht sogar 2.000 Euro liegen können. Ohne die Zinsen und die Hypothek. Und auch wenn du in einer Wohnung lebst, dann kommt da auch nochmal so eine Hausgeldzahlung obendrauf, die dann auch je nach Größe und Lage zwischen 100 bis 300 Euro ausmachen kann. Im Gegensatz dazu ist deine monatliche Miete, die du zahlst, immer das Minimum. Wenn du eine Wohnung zur Miete hast, dann kannst du ganz klar kalkulieren, wie viel du im Monat zahlst. Und das war's. Keine unvorhergesehenen Reparaturen, keine zusätzlichen Kosten für Instandhaltung oder irgendwelche Versicherungen. Das ist nämlich alles in deiner Miete schon inkludiert. Und ein weiterer Vorteil vom Mieten ist die extreme Flexibilität. Du bist nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Du musst dich auch nicht um den Erhalt der Immobilie kümmern. Und wenn dir die Wohnung oder das Haus oder die Nachbarn da irgendwann nicht mehr gefallen, kannst du einfach ausziehen und in eine andere Wohnung gehen. Vielleicht in eine neuere, modernere. Vielleicht, wenn du halt mit der Zeit nicht mehr so mobil bist, nicht so fit bist. Wenn vielleicht deine Kinder ausgezogen sind und nicht mehr so viel Platz brauchst und so. Mit einem Eigenheim, da bist du 25 bis 30 Jahre an einem Ort. Damit meine ich jetzt nicht mal den Wohnort oder die Stadt, sondern auch wirklich den Ort, wo das Haus steht, die Straße, da wo die Nachbarn vielleicht sind, vielleicht wird da eine Straße hingebaut, die laut ist. Du bist dann genau an das gebunden und auch an diese 30 Jahre währende Hypothek. Und hast eben auch nicht so die Planbarkeit, weil es kann immer irgendwas sein. Ja? Bei der Miete hast du mehr Planbarkeit. Du weißt genau, wie viel du die nächsten Monate und Jahre an Miete zahlen wirst. Geht vielleicht mal 2% hoch jedes Jahr, vielleicht jedes Jahr so 20, 30 Euro oder sowas, oder alle paar Jahre wird es mal ein bisschen mehr erhöht, aber auch damit kannst du kalkulieren und recht sicher planen. Jetzt habe ich ja schon das Thema Wertsteigerung beim Eigenheim angesprochen. Und viele Menschen glauben, dass so ein Eigenheim ja auch automatisch im Wert steigt. Also allein diese Annahme ist schon mal nicht ganz richtig, weil es gibt auch tatsächlich Gegenden in Deutschland, wo die Häuserpreise stagnieren oder ja, das kann sogar mal zurückgehen. Im Raum München, wo ich wohne, da können sich das zwar die allermeisten nicht vorstellen, aber auch das kann mal sein. Und es gibt aber da auch noch weitere Fallstricke. Ein Beispiel. Sagen wir, du kaufst wieder ein Haus für 300.000 Euro. Und vielleicht ist es nach 30 Jahren 500.000 Euro wert. Aber ich habe dir ja vorhin schon vorgerechnet, was du da mal schnell an Zinsen zahlen kannst. Das können mal schnell bei 4% über 200.000 Euro sein. Dann auch noch jedes Jahr paar tausend Euro Instandhaltungsrücklage. Dann auch noch die Grundsteuer und alles, was da kommt. Und wenn du es verkaufst, musst du ja auch Nebenkosten bezahlen. An den Makler, Notar und so weiter. Und wenn du das mal alles einrechnest, dann sieht das Bild ganz, ganz anders aus. Weil dann hast du auf einmal nicht 200.000 Euro plus gemacht, sondern du hast eigentlich Verlust gemacht. Ja, und das wollen leider aber auch viele nicht wahrhaben. Und genau das Beispiel zeigt, dass die Wertsteigerung von einem Eigenheim oft weniger eindrucksvoll ist, wenn du wirklich mal die gesamten Kosten, die du im Laufe der Jahre da rein investiert hast, mit einbeziehst. Und auch wenn du mal die Inflation mit berücksichtigst. Sagen wir mal im Durchschnitt 2% Inflation. Das bedeutet, dass nach 35 Jahren alles doppelt so teuer geworden ist. Und damit auch quasi im Wert sich verdoppelt hat. Das heißt, es ist völlig normal, dass dein Haus nach 35 Jahren das doppelte Wert ist, beziehungsweise das Doppelte kostet. Aber es hat nicht wirklich an Wert gewonnen, sondern es hat nur seinen Wert behalten. Also es ist inflationsgeschützt. Aber wirklich Rendite hast du damit nicht gemacht. Und deswegen ist die Wahrheit, dass Mieten oft eine bessere und auch flexiblere Lösung ist. Du hast keine langfristige finanzielle Belastung, keine Zinsen, keine versteckten Kosten und bist einfach flexibler. Ganz, ganz wichtig ist, dass du gleichzeitig natürlich auch dein Geld, also die Differenz zwischen dem, was halt der Eigenheimbesitzer und dem, was der Mieter so im Monat bezahlt, dass du diese Differenz auch investieren darfst in breit gestreute ETFs oder Aktien, um so halt dann auch von langfristigen Renditen zu profitieren. Weil das ist der einzige wirkliche Vorteil die meiner Meinung nach so ein Eigenheim hat. Du wirst halt wirklich zum Sparen gezwungen, weil die Bank steht da, will ihre Hypothek und da kannst du nicht sagen, oh, den Monat spare ich mal quasi nichts, also zahle die Hypothek nicht zurück. Das wird mit der Bank auf gar keinen Fall funktionieren. So ein ETF-Sparplan, der ist schnell ausgesetzt. Ja? Da brauchst du wirklich eiserne Disziplin, das durchzuhalten. So eine Hypothek ist halt wirklich Zwangssparen, also Zwangsspareffekt. Deswegen haben oft auch viele Eigenheimbesitzer im Alter mehr Vermögen, als die, die zur Miete gewohnt haben. Aber das liegt nicht daran, dass die Mieter ihr Geld Fenster rausgeschmissen haben mit der Miete, sondern dass sie halt einfach weniger im Gesamten investiert und gespart haben. Wenn du aber als Mieter regelmäßig die Differenz sparst und investierst, dann wirst du am Ende sogar besser dastehen als viele Eigenheimbesitzer. Und bist mit diesem ganzen Geld und deinem Vermögen auch noch deutlich flexibler. So als kleines Schlusswort für heute, ich möchte niemandem hier auf die Füße steigen. Ich möchte niemanden dafür kritisieren, wenn er oder sie sich ein Eigenheim gekauft hat. Ich möchte auch niemandem den Traum vom Eigenheim, was ja auch was extrem Schönes und Emotionales sein kann, weil du damit halt auch machen kannst, was du willst, ja. Natürlich hat es auch Nachteile, zur Miete zu wohnen, da kannst du nicht alles so umbauen und so. Und jemand, der das erstrebenswert wirklich für sich findet und alle diese Punkte jetzt gehört hat und sagt, ja, ist mir egal, ich will trotzdem ein Eigenheim, weil ich das halt für mich unbedingt so will. Völlig in Ordnung, es ist völlig okay, du darfst mit deinem Geld tun, was du möchtest. Mir ist es hier wichtig, einfach so ein kleines Gegengewicht darzustellen und ja, dich auch zu bestärken, zu sagen, hey, du musst kein Eigenheim haben, du bist auch erfolgreich, wenn du zur Miete wohnst und Mieten ist eben nicht Geld zum Fenster rausschmeißen. Also hier einfach so ein bisschen ein Gegengewicht zur ja, allgemeinen Meinung zu geben und ja, hier auch eben so ein paar Dinge zu beleuchten, die die Finanzindustrie und leider auch die Gesellschaft da gern mal unter den Teppich kehrt. Also lass dich da nicht stressen von deinem Bankberater oder auch von deinen Eltern vielleicht, die sagen, oh, Eigenheim, das Beste, was es gibt, sondern lass das wirklich mal auf dich wirken und reflektier wirklich, möchtest du ein Eigenheim, weil du das willst oder weil du einfach den Glaubenssatz hast, dass es eben vielleicht die beste Investition ist oder dass du das haben musst. Also ist es wirklich eine aktive Entscheidung von dir oder wird dir das vielleicht eher so ein bisschen aufgeschwatzt? Wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir gerne eine positive Bewertung da, auch gerne einen Kommentar, sag mir gerne deine Meinung zu dem Thema, wie du das Ganze siehst. Ich freue mich auch, wenn du die Folge teilst mit jemandem, wo er oder sie vielleicht sich das mal anhören sollte. Und ja, wenn du nicht so richtig weißt, wie du starten sollst zu investieren mit ETFs, mit Aktien, wie das funktioniert, was du da so machen kannst, schreib mir gerne eine E-Mail oder ja, schreib mir auch gerne eine WhatsApp oder ruf mich gerne an. Meine Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus, dein Andi.